Wir haben uns ja gemeinsam auf die Reise begeben, dieses Gebet des Sohnes an den Vater aus Johannes 17 miteinander zu betrachten und darüber nachzudenken. Und es ist ja so, in diesem Gebet finden wir, dass der Herr Jesus 4 Bitten für seine Nachfolger äußert. Und diese 4 Bitten, die dürfen wir auch auf alle Kinder Gottes anwenden. Die erste Bitte haben wir in Vers 11. Der Herr Jesus betet um Bewahrung durch den Vater, nämlich, dass sie bewahrt bleiben in ihrer praktischen Einheit, inmitten den Kämpfen, Verführungen und Versuchungen durch eine feindliche Welt. Das zweite Anliegen ist in Vers 15. Der Herr Jesus betet um Bewahrung vor dem Bösen, weil wir noch einen Auftrag dieser Welt gegenüber haben. Dann in Vers 17 betet der Herr Jesus darum, dass die, die ihm angehören, dass sie geheiligt werden. Er betet für ihre Heiligung. Und in Vers 24, da haben wir dann sozusagen den Höhepunkt. Auf diese Bitte läuft das ganze Gebet hinaus. Das ist die Bitte um die Vollendung und die Verherrlichung, dass diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, ewig bei ihm sein sollen, in ewiger Gemeinschaft mit ihm im Haus des Vaters. Und in unseren Tagen, denke ich, bekommen wir ein Empfinden dafür, wie notwendig, wie jede einzelne Bitte, die hier der Herr Jesus vorbringt, wie jede einzelne dieser Bitten auch für uns absolut grundlegend und notwendig ist und wie wir wirklich den Herrn Jesus auch benötigen in diesen Bitten für uns. Und mit das Wichtigste in Bezug auf ein Gebet ist ja die Frage dann immer, wird dieses Gebet auch erhört? Findet das, was an Bitten vorgebracht wird, auch seine Erfüllung, seine Verwirklichung? Dürfen wir uns gewiss sein, dass diese 4 Punkte, die hier der Herr Jesus für uns betet, dass die für uns alle als Familie Gottes, aber auch für jeden Einzelnen von uns, der in der Nachfolge des Herrn Jesus steht, dass diese Bitten sich auch wirklich erfüllen werden? Und dass wir am Ende wirklich verherrlicht, vollendet werden, wirklich diese ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Haus des Vaters erleben und genießen dürfen. Und um dies zu bekräftigen und seinen Jüngern damals und auch uns heute in aller Deutlichkeit bewusst zu machen und ihnen die Gewissheit zu geben, sie darin zu festigen, dass jede dieser Bitten sich auch wirklich erfüllen möchte, deswegen finden wir sozusagen in den ersten 11 Versen eine Art Vorrede, bevor der Herr Jesus überhaupt diese Bitte äußert. Vielleicht ist uns das schon aufgefallen, hat uns vielleicht auch bewusst ein bisschen verwundert oder Fragen gemacht. Warum äußert der Herr Jesus nicht sofort diese Bitten? Sondern warum haben wir einen so langen Vorlauf in einem Gebet, das 26 Verse umfasst, einen Vorlauf von 11 Versen, bis überhaupt die erste Bitte geäußert wird. Aber das hat damit zu tun, dass der Herr Jesus in diesem Vorlauf 3 ganz zentrale Fragen beantworten möchte. Die erste Frage ist, zu wem wird gebetet? Die zweite Frage ist, wer betet? Und die dritte Frage, auf die er eine Antwort geben möchte, ist, wer sind diejenigen, für die gebetet wird. Und die Antwort auf diese 3 Fragen gibt uns die Gewissheit für die Erhörung dieses Gebetes und die Erfüllung dieser Bitten. Und die Frage, wer betet und an wen ist dieses Gebet gerichtet, die Antwort auf diese Frage finden wir in den ersten 5 Versen. Fangen wir mal mit dem Einfacheren an, wer betet? Es ist der ewige Sohn Gottes, der vollkommener Mensch geworden ist. Und der Sohn Gottes, er ist gekennzeichnet durch ein großes Ziel, durch einen großen Wunsch, durch ein großes Anliegen, nämlich die Verherrlichung seines Vaters. Und das ist auch das Erste, für das er dann bittet: Vater, verherrliche du mich, auf dass ich dich verherrliche. Aber wir finden dann in diesen Versen weiter, vor allem in Vers 2, dass der Herr Jesus auch derjenige ist, der den Ratschluss Gottes erfüllt, dass nämlich Menschen ewiges Leben empfangen. Und in den Versen 4 und 5 wird uns aufgezeigt, dass der betet, gekennzeichnet ist durch vollkommene Treue. Er hat das Werk, er hat den Auftrag, er hat die Sendung, die der Vater ihm gegeben hat, die hat er in vollkommener Weise hier auf dieser Erde ausgeführt. Und so kann er sogar beten oder kann sogar, ja, man kann fast sagen, kann er sogar einfordern, das Recht auf Verherrlichung, dass er als Mensch jetzt die Herrlichkeit empfängt, weil er ein Recht darauf sich erworben hat, durch seinen Dienst und durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und durch das, dass er das Werk, das der Vater in seine Hände gelegt hat, in so vollkommener Weise ausgeführt hat, dass er jetzt die Herrlichkeit empfängt, die ihm als ewiger Sohn Gottes von Ewigkeit her schon zu eigen war. An wen richtet der Sohn dieses Gebet? Er richtet es an den Vater. Und wer ist dieser Vater? Dieser Vater, er hat die Erfüllung seines Ratschlusses ganz in die Hände seines Sohnes übergeben. Und wenn wir da einmal den schwachen menschlichen Vergleich hernehmen, was das bedeutet, wenn sozusagen ein Vater in die Hände seines Sohnes alles übergibt, weil er seinem Sohn sozusagen in vollkommener Weise vertraut, dieser mein Sohn, der wird alles genau so ausführen, wie wir es beschlossen und geplant haben. Und etwas Zweites wird noch von diesem Vater gesagt. Das wird auch nochmal etwas sein, über das wir heute nochmal nachdenken wollen. Dieser Vater hat dem Sohn Menschen gegeben als eine Gabe, um damit seine unendliche, unermessliche Liebe gegenüber seinem Sohn zum Ausdruck zu bringen. Dieser Vater macht sozusagen seinem Sohn ein Geschenk, eine Gabe, um zu zeigen, vor dem ganzen Universum, vor der Welt der Engel, vor der ganzen Schöpfung, um seinem Sohn zu zeigen, wie sehr er ihn liebt. Und allein diese ersten 5 Verse, allein diese Beziehung zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater, würde die Erhörung aller Bitten, die der Sohn seinem Vater vorbringt, sicherstellen. Wenn wir über diese ersten 5 Verse nachdenken, dann können wir zu gar keiner anderen Schlussfolgerung kommen, als wie zu der: dieses Gebet wird erhört werden. Aber das Interessante ist, in seiner Gnade geht der Herr noch einen Schritt weiter. Er möchte sozusagen uns noch einmal eine Bestätigung, eine Sicherheit geben, indem er jetzt in den Versen 6 bis 11 die Frage beantwortet: Für wen betet der Sohn eigentlich? Und in welcher Beziehung stehen diejenigen, die Gegenstand seiner Fürbitte sind, in welcher Beziehung stehen sie zum Vater und in welcher Beziehung stehen sie zu ihm, dem Sohn? In unserer Zeit heute, auch bei vielen oder unter vielen Christen, ist ja heute das Schlagwort Identität etwas ganz Wichtiges. Was ist deine Identität? Wer bist du? Und auch die Bibel legt einen sehr, sehr großen Wert darauf, dass es wichtig ist zu wissen, wer ich bin in den Augen des Vaters und zu was Gott uns durch seine Gnade gemacht hat. Denk zum Beispiel an den Apostel Paulus, die bekannten Worte 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und das führt dann dazu, dass er sich diesem Gott ganz hingegeben hat: Ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Und was gibt es, oder das ist einer der Dinge, wodurch wir die höchste Motivation erfahren, dem Herrn nachzufolgen, uns ihm hinzugeben, ihn anzubeten. Und es ist auch das, was unsere Schritte im Glauben stärkt, unsere Schritte im Glauben festmacht, gegen alle Versuchungen, Verführungen, die von außen an uns herantreten, wenn wir uns bewusst sind und das von ganzem Herzen annehmen und glauben dürfen, wer wir sind in den Augen des Vaters und zu was Gott uns gemacht hat. Und deswegen geht der Herr Jesus auf diesen Punkt etwas ausführlicher ein. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Wir können das, was der Jesus sagt, folgendermaßen zusammenfassen in 6 Punkten. Wer sind die, für die er betet? Erstens, es sind solche, denen er den Namen des Vaters geoffenbart hat. Und das bedeutet, sie sind in eine neue Stellung, in eine neue Beziehung zu Gott und untereinander gekommen.
Stefan, man hört dich nicht mehr, du bist auf stumm geschaltet.
Tja. Jetzt? Alles klar, danke für den Hinweis. Also noch einmal, für wen betet der Sohn zum Vater? Das können wir in 6 Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist, es sind solche, denen der Sohn den Namen des Vaters geoffenbart hat. Und das hat zur Folge, dass sie eine neue Stellung, eine neue Beziehung zu Gott und auch untereinander haben. Das zweite, es sind solche, die der Vater aus der Welt genommen hat. Finden wir auch in Vers 6. Sie haben nicht nur eine neue Stellung, eine neue Beziehung zu Gott, sondern sie haben auch eine neue Stellung, eine neue Beziehung gegenüber der Welt. Dann drittens, sie sind eine Gabe des Vaters an den Sohn. Das finden wir in Vers 6c und in Vers 9a. Sie sind viertens Eigentum des Vaters, Vers 6 und Vers 9. Sie haben die Worte des Vaters durch den Sohn empfangen, Vers 8. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt, und das ist der 6. Punkt. Und sie haben durch Gottes Gnade auf die Offenbarung und das Wort des Vaters eine Antwort gegeben. Und diese Antwort ist eine fünffache. Vers 6, sie haben das Wort des Vaters gehalten. Vers 7, sie haben erkannt. Vers 8, sie haben die Worte angenommen. Nochmal Vers 8, sie haben wahrhaftig erkannt. Und am Ende von Vers 8, sie haben geglaubt. Das heißt, wir haben hier auch wiederum in wunderschöner Weise auf der einen Seite die Souveränität Gottes, auf der einen Seite das Wirken Gottes in seiner Gnade und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen, der darauf eine Antwort gibt. Und jetzt wollen wir uns diese Punkte einfach ein bisschen genauer noch anschauen. Wir haben ja letztes Mal schon begonnen mit Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und mit dieser Aussage fasst der Herr Jesus noch einmal seinen ganzen Dienst, den er hier auf dieser Erde getan hat, seine Worte, seine Werke, fasst er in diesem Satz zusammen. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und das Erste, was wir hier wieder befinden, ist die vollkommene Treue unseres Herrn Jesus. Er hat die ihm gegebene Aufgabe, Das Werk, das der Vater ihm anvertraut hat, hat er ausgeführt, vollständig zum Ziel, zum Ende gebracht. Und das Interessante ist, hier in Johannes 17 zeigt uns der Jesus zwei Seiten seines Werkes. In Vers 4 haben wir den Gesichtspunkt, dass er das Werk auf diese Erde in Bezug auf den Vater in aller Treue vollbracht hat. Hier in den Versen 6 bis 8, dass er das Werk in Bezug auf die Menschen, die ihm anvertraut worden sind, in aller Treue vollbracht hat. Und beide Seiten zusammen, beide Aspekte zeigen uns die Vollkommenheit des Dienstes des Herrn Jesus und seine Treue in seinem Werk auf dieser Erde. Er hat den Namen des Vaters geoffenbart. Und da haben wir ja letztes Mal ausführlicher darüber nachgedacht. Der erste Gesichtspunkt, den wir gesehen haben, der Herr Jesus war der Einzige, der dazu fähig war und der das in vollkommener Weise tun konnte. Weil der Herr Jesus eben in dieser besonderen Beziehung und in dieser besonderen Stellung zu Gott, dem Vater, war und ist, Johannes 1, Vers 18, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Und so war es nur ihm möglich, nur ihm, dem ewigen Sohn Gottes, der vollkommener Mensch geworden ist, das Wort, das ins Fleisch gekommen ist, nur ihm war es allein möglich, den Vater in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Vollkommenheit als Vater zu offenbaren. Und dann haben wir letztes Mal darüber nachgedacht, aber warum ist das auch für uns so wichtig? Und es gibt zwei Punkte, warum ist das Gott so wichtig? Der erste Punkt ist Gott selber. Durch diese Offenbarung als Vater wurde Gott in einer Art und Weise verherrlicht, wie er vorher noch nie verherrlicht wurde. Alles, was Gott dem Menschen über sich selber zeigen wollte. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen oder auch Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 hernehmen, dann hat ja Gott immer so Stück für Stück geoffenbart, wer er ist. Den Menschen Stück für Stück fortlaufend, fortschreitend, im Lauf der Zeit den Menschen mitgeteilt, wer er ist. Aber sozusagen die Vollendung, der Höhepunkt, das Gesamtbild, was Gott den Menschen über sich mitteilen und zeigen wollte, das war die Offenbarung als Vater durch den Herrn Jesus. Und deswegen ist Gott, der Vater, durch den Herrn Jesus, durch diese Offenbarung als Vater in so besonderer Weise verherrlicht worden. Der zweite Punkt, warum das so wichtig und bedeutsam ist, darüber nachzudenken, das hat mit uns zu tun. Weil wir in Johannes 20, Vers 17 gelesen haben, dass alle die, die der Herr Jesus errettet, alle diejenigen, denen der Herr Jesus ewiges Leben gibt, dass sie in die gleiche Stellung und in die gleiche Beziehung zu Gott kommen, die auch der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde innehatte. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Der Vater des Herrn Jesus Christus ist jetzt auch zum Vater von jedem einzelnen Gläubigen geworden. Und wir haben dann auch letztes Mal gesehen, dass alles, was biblisches Christentum ausmacht, zum Beispiel auch wenn Paulus von den Segnungen spricht, die mit dem Heil verbunden sind, dann führt er das immer zurück auf diese Stellung, auf diese Beziehung. Weil Gott jetzt unser Gott und Vater ist, deswegen haben wir die und die Segnung. Was für ein wunderbarer und herrlicher Gedanke ist es doch, zu wissen zu dürfen, dass dieser allmächtige, ewige, unermessliche, unendliche Gott, dieser Schöpfer und unbestechliche Richter, dass wir jetzt der Gegenstand seines besonderen Interesses, seiner besonderen Fürsorge und seiner Liebe sind, weil er unser Vater ist. Und ich möchte nochmal erinnern an die Aussage von Roger Libby, der das Ganze so beschrieben hat, dass das Höchste und das Tiefste ist, was unser Glaube beinhaltet. Die ewige Glückseligkeit des Vaters und des Sohnes. Der Sohn als Mensch in diese Welt gekommen, um Menschen aus dieser Welt in diese Beziehung zu bringen. Und das führt uns jetzt aber zum zweiten Punkt. Aus der Welt genommen. Und damit, oder das müssen wir hier, dieses Aus meint hier wirklich heraus. Wirklich aus dieser Welt herausgenommen. Das heißt, in eine neue Stellung und damit auch in eine neue Beziehung zu dieser Welt. Und das drückt der Jesus zum Beispiel in Vers 14 aus von Johannes 17. Aber er hat seine Jünger auch schon vorher darüber unterwiesen. Schlagt einmal mit mir auf Johannes Kapitel 15. Vers 18 und 19. Und das, was er seine Jünger sozusagen in Johannes 15, 18 und 19 belehrt hat, das unterstreicht er jetzt nochmal durch das Gebet und möchte das ganz, oder die Jünger ganz besonders in dieser Wahrheit festigen. Da sagt der Herr Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und es geht uns ja oft so, übrigens ist es interessant, dieses aus der Welt, das erwähnte Herr Jesus viermal in diesem Gebet. Und unter Welt, das kann ja in der Bibel verschiedene Bedeutungen haben, der Begriff Welt. Welt meint hier im Johannesevangelium und an dieser Stelle in ganz besonderer Weise dieses System, das unter der Herrschaft Satans steht. Dieses System von Menschen, das Gott entgegensteht und sich in Bosheit gegen Gott auflehnt, ihn verwirft. So wie es zum Beispiel in Vers 24 heißt, die Welt hat gesehen, und was ist ihre Reaktion? Und sie hasst sowohl den Vater als auch mich. Und hier haben wir die zweite Säule, was letztendlich biblisches Christentum ausmacht. Die erste Säule ist, wie gesagt, noch einmal, dass jeder Gläubige in die gleiche Beziehung zu Gott mit hineingenommen ist, wie sie der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde hatte. Die zweite Säule, und die ist ein bisschen unangenehmer, ist, dass wir aber auch zu dieser Welt die gleiche Beziehung haben, wie sie der Herr Jesus als Mensch innehat. Und der Herr Jesus war in dieser Welt der Verworfene. Der, den die Menschen verachtet haben. Der, den sie gehasst haben. Der, mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Und wir sind oft erstaunt, und verwundern uns, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir uns anders verhalten wie diese Welt, dass dann diese Welt nicht mit Applaus dasteht und sagt, oh, ihr Christen, ihr seid toll, ihr seid das Heilmittel für unsere Gesellschaft, sondern dass sie mit Spott, mit Ablehnung und mit Hass reagiert. Aber das heißt, hat genau damit zu tun. Weil wir ihn in dieser Welt, kommen wir gleich noch drauf, repräsentieren. Und weil wir sozusagen den gleichen Platz in dieser Welt einnehmen, den auch der Herr Jesus als Mensch gegenüber dieser Welt innehatte. Dann kommt nochmal der Ausdruck, die du mir gegeben hast. Und auch das ist interessant, das wird siebenmal in diesem Gebet in Johannes 17 betont. dass diejenigen, für die der Herr betet, dass sie eine Gabe des Vaters an den Sohn sind, mit dem der Vater seine ewige, unveränderliche und unermessliche Liebe seinem Sohn erweisen wollte. Und dieser Ausdruck, den du mir gegeben hast, betont in besonderer Weise wirklich die Gnade. Martin Lloyd-Jones hat es schön ausgedrückt. Er schreibt Folgendes zu diesem Ausdruck: Gott, der Vater, hat dies ganz allein und völlig aus seiner Gnade und Liebe getan. Nicht, weil er auch nur irgendetwas in uns sah oder fand. Er hat dies getan, durch nichts anderes motiviert, als durch seine herrliche, unbeschreibliche Natur und seinen Charakter. Und Matthew Henry hat auch einen wunderbaren Gedanken geäußert über dieses Geben. Er sagt Folgendes: Wie Schafe dem Hirten gegeben werden, um gehegt zu werden. Wie Patienten dem Arzt gegeben werden, um geheilt zu werden. Wie Kinder einem Lehrer, um erzogen zu werden. Das alles steckt drin in diesem Ausdruck, die du mir gegeben hast. Und ich finde es ein wunderschöner Gedanke, wie Schafe, die einem Hirten gegeben werden, dass er sich um sie sorgt. Wie Patienten, die einem Arzt übergeben werden, dass er sie heilt. Und wie Kinder, die einem Lehrer anvertraut werden, um von diesem erzogen zu werden. Und so hat uns der Vater seinem Sohn übergeben. Dann heißt es weiter: Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben. Das nächste, was der Jesus hier jetzt deutlich machen möchte, und da bekommen wir einen Einblick in den Ratschluss Gottes. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben. Der Jesus betont, diese, die dem Herrn Jesus angehören, sie sind das Eigentum des Vaters. Und das ist auch das, was ihren besonderen Wert in den Augen des Herrn Jesus ausmacht. Das ist der Grund, warum er sie über alles liebt. Weil sie zwei Dinge sind. Sie sind das Eigentum und das Geschenk des Vaters an ihn. Und das ist der Grund, warum er sich für sie verwendet, warum er für sie betet und warum er alles für sie dran setzt. Das ist schon gewaltig, wenn wir uns das einmal klar machen. Es ist nichts an uns und in uns, sondern es hat alles mit dem Vater zu tun. Sein Eigentum und seine Gabe. Und ich möchte dazu nochmal ein nachdenkenswertes Zitat von Martin Lloyd-Jones uns vorlesen, weil ich denke, er hat hier einen ganz, ganz wichtigen Kern getroffen. Er sagt an dieser Stelle: Wenn ich auf diese Dinge schaue und darüber nachsinne, dann ist meine erste Schlussfolgerung, dass unser üblicher, normaler Blick auf das Heil hoffnungslos und lächerlich unangemessen und viel zu gering ist. Unsere Schwierigkeit ist, dass wir immer mit uns anfangen, anstatt bei Gott zu beginnen. Das heißt, uns geht es immer um die Frage, was bringt mir das Ganze, was hat es mit mir zu tun? Aber die Größe und die Herrlichkeit und auch die Gnade, die mit dem Heil verbunden ist, die erfassen wir, sofern wir es menschlich tun können, wirklich erst, wenn wir versuchen, Gottes Sichtweise, Gottes Perspektive, das Heil aus den Augen Gottes zu sehen. Und wie viel ändert das auch in unserem persönlichen Leben, auch in unserer Nachfolge wenn wir diese Perspektive einnehmen dürfen. Nachdem der Herr Jesus jetzt drei Dinge aufgezählt hat, die Gott der Vater gewirkt hat, dann kommt jetzt als Viertes die Antwort der Jünger. Sie haben dein Wort gehalten. Auch hier interessant, wie der Herr Jesus es formuliert, dein Wort. Es ist das Wort des Vaters. Und dieser Ausdruck zeigt den ganzen Wert und auch die ganze Autorität, die hinter dieser Botschaft steckt, die sie von dem Herrn Jesus empfangen haben. Es ist das Wort des Vaters, es ist das Wort Gottes. Es sind nicht Gedanken, Gedankengebilde und irgendwelche Philosophien von irgendwelchen Menschen, sondern es ist das Wort des ewigen Gottes. Dann heißt es hier, sie haben dein Wort gehalten, damit steckt drin, sie haben es angenommen, sie haben es aber auch bewahrt, nicht wie andere, und das lesen wir ja immer wieder im Johannesevangelium, wo es von solchen Menschen die Rede ist, dass sie glauben, sie haben in gewisser Form was angenommen, aber sie haben sich wieder abgewandt. Sie haben dieses Wort nicht bewahrt, denk zum Beispiel an Johannes 6. Und hier beschreibt der Heilige Geist sozusagen zusammenfassendes Ergebnis. Trotz aller Schwachheit, aller Wankelmütigkeit haben sie festgehalten, haben sie bewahrt und damit unterscheiden sie sich von anderen. Und damit haben sie nach Johannes 14, Vers 23 und 24 auch ihre Liebe zum Herrn bewiesen. Johannes 14, Vers 23 heißt es, wenn jemand mich liebt, der wird mein Wort halten. Und was wir hier sehr schön sehen, das Ineinander von Gottes Souveränität, auf der einen Seite seine erwählende Gnade und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Aber sprachlich ist es interessanterweise so formuliert, dass das Geben des Vaters und das Halten der Jünger parallel nebeneinander gestellt werden, so dass es beide Handlungen wie ein einziger göttlicher Akt erscheinen. Das heißt, sie halten, weil Gott zuvor gegeben hat. Damit wird der Erfolg, die Wirksamkeit, die der Herr in seinem Dienst in seiner Sendung hat, obwohl es menschlich gesprochen ja nur wenige sind und obwohl sein Dienst hier auf dieser Erde scheinbar so vergeblich aussieht, sichert aber das genau die Wirksamkeit und den Erfolg seines Dienstes. Und dann heißt es in Vers 7 weiter, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Es wird diese Antwort der Jünger weiter ausgeführt. Sie haben Erkenntnis, nämlich, dass der Vater die Quelle und der Ursprung all dessen ist, was dem Sohn gegeben wurde. Und damit möchte der Herr Jesus zwei Dinge unterstreichen, nämlich einmal den Gegensatz zur Welt. In Johannes 5, Vers 21 hat es seine Jünger belehrt, die Welt hat gesehen, aber nicht erkannt, und ihre Antwort war Hass. Hier sind solche, die haben erkannt, durch die Gnade Gottes, und ihre Antwort ist Liebe zu dem Vater und dem Sohn. Das zweite, auf was der Jesus hier wieder hinweisen möchte, ist die besondere Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn empfängt von dem Vater. In seinem Dienst auf der Erde hat der Herr Jesus sich völlig abhängig gemacht von seinem Vater. Alles, was der Jesus getan hat, alles, was der Herr Jesus geredet hat, hat er von seinem Vater empfangen. Und damit war das der Grund, warum der Dienst des Herrn Jesus auf dieser Erde auch in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel war, warum er den Auftrag des Werks, das der Vater ihm gegeben hat, warum er das in so vollkommener Weise und Treue erfüllt hat. Ich möchte euch zwei Stellen lesen, um das zu belegen. Schlagt einmal mit mir auf, Johannes 14, Vers 10. Da heißt es, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Und schon vorher in Johannes 8, Vers 28, sogar gegenüber der Welt hat der Herr Jesus das bezeugt. Johannes 8, Vers 28. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern so wie der Vater mich gesandt hat, also wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und das ist genau das, was diese Vollkommenheit und auch die vollkommene Verherrlichung des Vaters im Dienst des Herrn Jesus ausmacht, dass der Jesus sich so vollkommen als Mensch von seinem Vater im Himmel abhängig gemacht hat. Alles kommt von Gott. Aber auch die Mittel, die diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, in diese wunderbare Stellung bringen und die Segnungen ihnen schenken und erwirken, alles kommt von Gott. Alles geht von Gott aus. So in Vers 8 begründet und erläutert es dann der Herr Jesus etwas näher. Da sagt er, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Das Erste, was wir hier finden, dass alle Erkenntnis, die die Jünger damals hatten und die auch heute ein Kind Gottes, ein Nachfolger des Herrn Jesus haben kann, alle Erkenntnis hat seinen Grund im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Mittel, durch das Gott unter den Seinen Erkenntnis wirkt. Das ist der Grund auch, warum uns das Lesen und das Forschen in der Schrift so wichtig ist. Weil das von Gott verordnete, angeordnete Mittel ist, um Erkenntnis bei uns zu wirken. Das Zweite, was wir hier wieder sehen, und das wird immer und immer wieder betont, ist der Herr Jesus, er hat das von ihm, vom Vater aufgetragene Werk in vollkommener Weise ausgeführt. Die Worte, die der Vater ihm gegeben hat, die hat er ihnen gegeben. Und das Wort hat bei ihnen genau das bewirkt, wozu Gott es gesandt hat. Es hat Erkenntnis und Glauben gewirkt. Und jetzt kommt was Interessantes, eine zweifache Reaktion. Und achtet einmal darauf, auf den feinen Unterschied. Angenommen und wahrhaftig erkannt, dass der Herr Jesus vom Vater ausgegangen ist und sie haben geglaubt, dass er vom Vater gesandt wurde. Warum dieser kleine, feine Unterschied? Einmal der Herr Jesus vom Vater ausgegangen, einmal vom Vater gesandt. Das sind die zwei Seiten, die letztendlich sein Kommen auf diese Erde vollständig darstellen. Der Herr Jesus ist vom Vater ausgegangen und der Herr Jesus wurde vom Vater gesandt. Was bedeutet es? Vom Vater ausgegangen, das heißt zunächst einmal, sie haben erkannt, dass Jesus Christus auf einzigartige Weise und im absoluten Sinne der Sohn Gottes ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir einmal an das Ende vom Johannesevangelium gehen. Schlagt mit mir auf, Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 30 und Vers 31. Da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus für seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Und hier zeigt uns Johannes auf, dass es nicht nur entscheidend ist, dass ein Mensch glaubt, sondern es ist auch ganz entscheidend, was ein Mensch glaubt. Und heute ist die große Gefahr, dass das immer so verkürzt wird, dass bloß gesagt wird, Herr, glaub halt an Jesus. Aber an welchen Jesus? Wer ist Jesus? Und das Johannesevangelium legt uns großen Wert darauf, das ganze Johannesevangelium zwei Dinge zu zeigen. A, was ist rettender Glaube? Nämlich ein Werk Gottes. Nicht etwas, das aus uns kommt, weil das Johannesevangelium entscheidet immer zwischen Menschen, die glauben und doch nicht errettet werden, und solchen, die glauben und errettet werden. Und der zweite Punkt ist, der damit aufs Engste verknüpft ist, ist, dass es ganz entscheidend ist, was ein Mensch über Jesus Christus glaubt. Also nicht nur, wie man glaubt, sondern die Errettung ist ganz zentral auch mit dem verbunden, was man über ihn glaubt. Nämlich, dass der Jesus, hier wird es uns ja gesagt, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist. Dass er der ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Und dass er der Gesalbte ist, König, Priester und Prophet. Und dass er der Sohn Gottes ist. Genau das, was wir in Johannes 1 haben. Der am Anfang war, der bei Gott war, in ewiger Gemeinschaft mit Gott, der selber Gott ist, aber dann vollkommener Mensch wurde, ins Fleisch gekommen ist und somit wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person war. Und wenn ihr mal in den Johannesbriefen, gerade im ersten Johannesbrief, nachlest, dann betont da Johannes, dass das ganz zentral mit der Errettung verbunden ist, dass ich wirklich glaube, dass Jesus Christus der ist, als den in uns die Schrift offenbart. Und vom Vater ausgegangen, das betont jetzt, der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der beim Vater war. Und es betont die Liebe des Sohnes zum Vater. Weil der Sohn den Vater liebt, ist er von ihm ausgegangen, hat er die Herrlichkeit des Himmels verlassen, ist auf diese Erde gekommen und Mensch geworden. Genauso wie es in Hebräer 10 heißt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und das Ausgehen vom Vater zeugt von einem zweiten Aspekt, nämlich von Freiwilligkeit. Der Herr Jesus ist das wahre Brandopfer, der freiwillig die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, Mensch geworden ist, gehorsam wurde bis zum Tod, ja nicht nur zu irgendeinem Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz. Und durch diese Freiwilligkeit und völlige Hingabe aus Liebe zu seinem Gott und Vater hat er durch dieses Werk am Kreuz von Golgatha Gott in vollkommener Weise verherrlicht. Vom Vater gesandt betont die Abhängigkeit. Der Jesus ist gekommen als jemand, der vom Vater gesandt wurde. Also wir haben Freiwilligkeit vom Vater ausgegangen und wir haben Abhängigkeit vom Vater gesandt. Und die Sendung vom Vater betont die Liebe des Vaters zu uns. Das Ausgehen vom Vater betont die Liebe des Sohnes zum Vater. Die Liebe des Senden des Sohnes betont die Liebe des Vaters zu denen, für die er am Kreuz sterben sollte. Schlagt einmal dazu auf, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10 und 11. Entschuldigung, Vers 9 und Vers 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Was sind das für wunderbare und herrliche Gedanken? Der Vater sendet den Sohn. Und dadurch dürfen wir sehen und erkennen, wie sehr uns Gott, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Indem er seinen Sohn sendet. Und wir dürfen gleichzeitig sehen, wie der Sohn den Vater liebt, durch das, dass der Sohn völlig freiwillig von seinem Sohn ausgeht. Und deswegen macht der Herr Jesus hier diese kleine, feine Unterscheidung. Sie haben erkannt, vom Vater ausgegangen und sie haben geglaubt, vom Vater gesandt. Und das bringt uns dann zu den Versen 9 bis 11. Und in den Versen 9 bis 11 finden wir dann drei Gründe, warum der Herr Jesus für diejenigen betet. Also das, was wir jetzt gesehen haben, ist, in welcher Beziehung stehen sie zu dem Vater und dem Sohn? Und dann fügt der Herr Jesus noch in den Versen 9 bis 11 drei Gründe auf, warum er für sie betet. Der erste Grund ist in Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Der erste Grund ist, sie sind das Eigentum des Vaters. Dann Vers 10, und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht, ist der zweite Grund, weil der Sohn in den Jüngern verherrlicht ist. Und dann Vers 11, der dritte Grund, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, ist der dritte Grund, warum er kehrt zum Vater zurück. Aber lasst uns noch ein paar Gedanken, weil das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu Vers 9 machen. Hier macht der Herr Jesus eine ganz klare Unterscheidung. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Also der Herr Jesus unterscheidet hier ganz klar zwischen der Welt. Sie sind nicht der Gegenstand seiner Fürbitte. Und er unterscheidet zwischen denen, die der Vater ihm gegeben hat. Sie sind der Gegenstand seiner Fürbitte. Und wir haben in der Schrift zwei Personen, an denen wir diese Wahrheit ganz eindrücklich sehen können. Judas und Petrus. Wenn wir an Judas denken, und da könnt ihr ruhig mal zu Hause das Kapitel 13 im Johannesevangelium nachlesen. Der Herr Jesus wäscht Judas die Füße. In Johannes 13, Vers 21 kündigt er seinen Verrat im Kreis der 12 an. In Johannes 13, Vers 26 und 27 gibt er dem Judas von dem Passamahl den ersten Bissen. Und zeichnet ihn damit aus als seinen Ehrengast. Es ist faszinierend, wenn er lest diesen Abend im Obersaal, wie der Herr Jesus um Judas ringt und ihm sein Handeln bewusst machen möchte. Und hier kommt jetzt auch wiederum etwas zusammen, was ich nicht verstehe. Das ist die Souveränität Gottes, dass Judas ihn verrät. Und auf der anderen Seite die Verantwortung von Judas, er ist schuldig, weil er ihn verraten hat. Aber der Herr Jesus spricht diese Verantwortung von Judas an. Es ist ergreifend zu sehen, wie der Herr Jesus um Judas in diesen letzten Stunden ringt. Aber es ist interessant, eines tut er nicht. Er betet nicht für Judas. Und das Ende von Judas ist uns allen bekannt. Er hat Selbstmord begangen. Und wenn wir dann im Gegensatz dazu Petrus anschauen, um Petrus ringt der Herr Jesus auch. Aber wir haben dann etwas ganz Entscheidendes, was den Unterschied zwischen diesen beiden und ihrem Ergehen ausmacht. Und ich verstehe da auch nicht alles, aber wir müssen es einfach so nehmen, wie es die Schrift sagt. Schlagt einmal auf, Lukas Kapitel 22, Vers 31 und 32. Vers 31 und 32. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Für Petrus betete Jesus. Und die Folge davon ist, Judas wird umkehren. Und wir kennen das, Petrus wird umkehren. Und wir kennen das Ende von Petrus. Er wird vom Herrn wiederhergestellt und wird zum Hirten der Schäflein des Herrn, dem der Herr die Seinen anvertraut, um sie zu pflegen, zu führen, zu leiten und zu lehren. Was für einen Unterschied macht es doch, ob der Herr Jesus für einen der Hohepriester und Sachwalter ist und sich für uns verwendet, für uns betet, so wie es in Römer 8, Vers 34 und Hebräer 7, Vers 25 handelt, heißt. Und deswegen auch die Frage an jeden, zu wem gehörst du? Bist du noch Teil dieser Welt? Und stehst damit unter dem Zorn Gottes? Oder bist du einer, der zu denen gehört, die der Vater dem Sohn gegeben hat? Und der damit der Gegenstand der Fürbitte des Sohnes ist. Der in seinem Glauben schwankend sein mag, der sogar fallen mag, aber den der Herr betet und in den der Herr aufrichtet in seiner Gnade und wiederherstellt. Was für ein gewaltiger Unterschied. Und es ist die Frage, die letztendlich jeder von uns für sich beantworten muss, zu welchem Kreis gehört. Bin ich noch Teil dieser Welt oder gehöre ich zu denjenigen, für die der Herr Jesus betet? Und dann in Vers 10 wird nochmal ganz eindrücklich die Einzigartigkeit des Herrn Jesus betont. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Alles, was mein ist, ist dein. Das könnten wir auch noch sagen, ja? Vater im Himmel, alles, was mir gehört, gehört dir oder übergebe ich dir. Aber den zweiten Satz, und was dein ist, ist mein. Das kann kein Mensch aussprechen. Und hat kein Mensch auch das Recht dazu, das zu sagen. Sondern das zeigt wiederum die Einzigartigkeit des Herrn Jesus. Das ist ein Geheimnis, vor dem wir nur staunen und anbeten davor stehen können. Er erhebt damit den Anspruch seiner Göttlichkeit, seiner Gleichheit mit dem Vater. Er betont die innige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und die völlige Einheit im Wesen, im Besitz zwischen Vater und Sohn und auch die Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn im Willen, im Interesse und in den Zielen. Und dann nennt er den zweiten Grund, warum er für sie betet. Und ich bin verherrlicht in ihnen. Und hier haben wir jetzt den dritten Aspekt, warum der Herr Jesus für sie betet. Bisher haben wir gesehen, er betet für sie aufgrund dessen, wer sie sind und zu was Gott sie gemacht hat. Und hier ist jetzt der dritte Aspekt, er betet für sie wegen dem Werk und der Aufgabe, wegen ihrer Berufung, ihrem Zeugnis, das sie gegenüber dieser Welt haben. Ein paar Verse weiter sagt der Herr Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Das heißt, der Herr Jesus lässt sie ganz bewusst in dieser Welt, weil sie noch eine Aufgabe, weil sie noch einen Auftrag haben. Und dieser Auftrag ist hier zusammengefasst, ich bin in ihnen verherrlicht. Das heißt, in diesen Menschen, die dem Herrn Jesus angehören, das soll zum Ausdruck kommen, soll sichtbar werden, der Herr Jesus selber. Seine göttlichen Vollkommenheiten, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, das sollen wir in dieser Welt darstellen. Und somit sollen wir, das ist unsere Berufung und Ausgabe, sozusagen der lebendige Beweis dafür sein, dass der Sohn den Vater durch sein Werk verherrlichen. Weil das, was am Ende bleibt, ist, dass der Herr Jesus, dass Christus selber gesehen wird. Was für eine gewaltige Aufgabe, was für eine gewaltige Berufung. Und wie sehr ist da dafür Gebet notwendig. Und der dritte Punkt ist dann, weil der Herr Jesus zurückkehrt zum Vater. Es fällt mir schwer, manches hier in menschliche Worte zu fassen, auszudrücken, weil es so gewaltige Dinge sind. Aber ich hoffe, uns wird bewusst, wenn wir darüber nachdenken, wer die Gläubigen in den Augen Gottes sind und in welcher Beziehung sie zum Vater und zum Sohn stehen, dann kann es gar nicht anders sein, als wie dass diese vier Bitten, die der Herr Jesus dann anschließend äußert, dass diese vier Bitten erhört werden. Und der Herr Jesus möchte, dass wir uns dessen ganz sicher gehen. Und möge der Herr dazu jedem von uns, auch jetzt in der kommenden Woche, die vor uns liegt, seine Gnade geben. Amen.